Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Isabel Klein am Mikrofon, guten Tag, und mit jemandem, der die Segel im Medienbusiness ganz neu setzen will. Medienunternehmer Gabor Steingart möchte den Journalismus retten mit einem Boot.
Und deswegen bauen wir die schwimmende Bühne für den Journalismus einer neuen Zeit. Pioneer One. Wir könnten einen Neubeginn doch mal wieder gut gebrauchen.
Ein Ausschnitt aus einem gestern veröffentlichten Video, in dem der ehemalige Handelsblatt-Herausgeber ein wenig in die Pathos-Kiste greift und sein neues Vorhaben vorstellt. Mit einem Redaktionsschiff will er in die mediale See stechen, beziehungsweise in die Spree, mitten im Berliner Regierungsviertel. Wir schauen uns Gabor Steingarts expandierendes Medienunternehmen heute mal etwas genauer an. Zunächst aber wollen wir einen Blick auf den Lokaljournalismus werfen. Der wird ja immer mal wieder für tot erklärt. Zeitungsverlage schließen Redaktionen, entlassen Mitarbeiter und verlieren junge Leser. Andererseits wird immer wieder betont, wie wichtig Lokaljournalismus doch ist. Wie wichtig es ist, dass jemand die Geschichten von vor Ort erzählt, Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen auf die Finger schaut und lokal Einordnung bietet. Und es gibt viele gute Beispiele, die zeigen, wie das auch heute noch gut funktionieren kann. Und die wollen wir Ihnen in den nächsten Monaten mal vorstellen.
Neues von nebenan. Lokaljournalismus mit Zukunft.
Medias Res will sich auf die Suche begeben nach Lösungen für die Krise des Lokaljournalismus. Und zu Beginn unserer Reihe blicken wir heute nach Großbritannien. Um Sparzwängen entgegenzuwirken, ist dort die gebührenfinanzierte BBC mit den privaten Zeitungsverlagen eine ungewöhnliche Partnerschaft eingegangen, wie Ada von der Deken berichtet.
We're just walking into County Hall now for the scrutiny committee meeting. And she's starting in 5 minutes, so we better rush.
In 5 Minuten beginnt die Sitzung. Eiligen Schrittes rauscht Caitlin Webb die langen Flure hinunter. Es ist 10 Uhr morgens in Maidstone in der Grafschaft Kent. Im großen Saal des Ratsgebäudes tagt der Prüfausschuss. Caitlin Webb nimmt auf der Galerie Platz. Wie eigentlich jeden Tag ist sie die einzige Reporterin hier. Gemeindevertreter Ben Watts schaut direkt zu Caitlin hoch, während er das aktuelle Thema Messerstechereien anspricht. Nirgendwo im Land ist die Zahl der Messerattacken so stark gestiegen wie in der Grafschaft Kent.
Ich habe gestern Abend etwas über die Messerstechereien geschrieben. Das erschien dann auch bei BBC Südost. Denen ist also bewusst, dass das Thema in aller Munde ist.
Caitlin Webb verfolgt die Debatte und macht sich in Stehen und Notizen. Die 28-Jährige ist Local Democracy Reporter, also lokale Demokratie-Reporterin. Als sie im Januar vergangenen Jahres diesen Job annahm, war sie noch die erste Reporterin dieser Art in ganz Großbritannien. Mittlerweile gibt es fast 150. Das Besondere, das Geld für ihre Stelle kommt von der BBC. Caitlin ist aber bei einem privaten Zeitungsverlag angestellt. Wegen Kostendrucks wurde kaum noch über Kommunales berichtet. Deswegen haben sich die gebührenfinanzierte BBC und der Verlegerverband News Media Association zusammengetan. Matthew Barraclough von der BBC leitet das ungewöhnliche Projekt.
There were many times when
sowohl auf Seiten der BBC als auch auf Seiten der Verleger und Journalisten gab es diese Gedanken, wie wird das jemals klappen? Und jetzt können wir auf ein Jahr lokale Demokratiereporter zurückblicken. Wir haben mehr als 130 Journalisten, die im ganzen Land arbeiten. Und als ich zuletzt nachgeschaut habe, waren es 70.000 Artikel, die im Interesse der Öffentlichkeit geschrieben wurden. Das wäre ohne sie nicht möglich gewesen.
8 Millionen Pfund. Umgerechnet 9,2 Millionen Euro gibt die BBC jährlich für die Partnerschaft mit den Verlagen aus. Lokalreporter wie Caitlin erhalten umgerechnet ein Gehalt von gut 2.000 Euro im Monat. Caitlins Artikel können nicht nur in den 13 Zeitungen von KM Media oder bei Kent Online veröffentlicht werden, auch andere Partnerverlage dürfen sich bedienen. Die BBC-Lokalredaktion lädt sie regelmäßig zu Kollegengesprächen ins Studio ein. Anfangs sorgte Caitlins Sonderrolle als Demokratiereporterin für Irritation.
Als ich das erste Mal in die Redaktion kam, wurde ich gefragt, was ich denn machen würde. Und dann hieß es, okay, du gehst also den ganzen Tag zu Ratssitzungen. Klingt ja sehr spannend.
Auch bei den Ratsmitgliedern musste erst einmal ein Umdenken stattfinden. Reporter hatte es eine Weile nicht mehr in den Sitzungen gegeben. Und als junge Frau unter den überwiegend älteren Männern fiel Caitlin Webb sowieso auf. Caitlin hat früher in einer lokalen Nachrichtenagentur gearbeitet und war einige Jahre im PR-Bereich in Brüssel und Luxemburg tätig. Ihren Platz als lokale Demokratie-Reporterin hat sie sich im vergangenen Jahr erfolgreich erarbeitet.
I am almost part of the furniture here.
Mittlerweile gehöre ich hier praktisch schon zum Mobiliar. Ich gehe jeden Tag zu den Sitzungen, weiß, was in welchen Ausschüssen vor sich geht und kann manchmal schon vorhersagen, was gesagt wird. Das wäre nicht möglich, wenn ich auch noch über Gerichtsprozesse oder Verkehr berichten müsste, wie ich es in meinem vorherigen Job machen musste.
Die BBC und die britischen Zeitungsverlage haben für diese ungewöhnliche Partnerschaft Vorbehalte auf allen Seiten überwinden müssen. Die grundlegenden Probleme von Lokalzeitungen kann das Projekt nicht lösen. Aber es kann einen Beitrag dazu leisten, die in der Berichterstattung vernachlässigte Lokalpolitik wieder sichtbarer zu machen.
Ada von der Decken aus Großbritannien. Der erste Beitrag aus unserer Serie Neues von nebenan über Innovationen im Lokaljournalismus, die Sie hier in den kommenden Monaten bei Medias Res immer mal wieder hören werden. Und vom Lokaljournalismus von und für morgen kommen wir zu jemandem, der auch gerne nach vorne blicken will. Der, wie er selbst sagt, einen Neuanfang im Journalismus möchte. Gabor Steingart. Seit gestern ist bekannt, dass auch Axel Springer den Journalisten für zukunftsträchtig hält. Springer ist als Teilhaber bei Steingart eingestiegen. Brigitte Beetz hat sich die Bestrebungen des Berliner Unternehmers genauer angeschaut.
Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag.
Pro Woche rund 400.000 Mal wird der werktägliche Podcast Morning Briefing heruntergeladen. Unter anderem über eine eigene Morning Briefing App. Das sind geschätzt 80.000 regelmäßige Hörer, die sich allmorgendlich von Gabor Steingart über Politik, Wirtschaft und die New Yorker Börse informieren lassen. Seitdem der Journalist nicht mehr Teil des Handelsblatt-Verlages ist, hat er sich als eigene Marke im Netz positioniert. Über den täglichen Newsletter zum Lesen, mit dem er schon zu Handelsblatt-Zeiten mit Mut zur dezidierten Meinung für öffentliche Debatten sorgte und sich eine treue Leserschaft aufbaute, und seit gut einem Jahr zusätzlich mit eben jenem Podcast. Warum aber setzt Steingart auf ein Audioformat, wo er doch bislang eine Karriere im Printbereich gemacht hat?
Ja, weil ich glaube, dass das eine neue, für Deutschland neue, mediale Innovation, Idee ist, die Menschen anspricht und in ihr Mediennutzungsverhalten von heute reinpasst. Nonlinear, dann hören und sich informieren zu können, wann man wirklich möchte. Also das ist ein Stück Freiheit. Hätte ich früher nicht gedacht, habe das aber in den USA so kennengelernt, sehe die Wahnsinnserfolge vieler Podcaster in den USA, insbesondere natürlich The Daily von der New York Times, und denke, dass das in Deutschland, wir sind reif dafür.
Gabor Steingart ist einer dieser Männer, für die die Bezeichnung Alpha-Journalist erfunden wurde. Von seinen guten Kontakten zehrt auch das Morning Briefing. Die Häuptlinge der Wirtschaft, aber auch die der Politik, geben sich an Steingarts Mikrofon bzw. Telefon die Klinke in die Hand.
Einen schönen guten Morgen, Sigmar Gabriel.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Der 56-jährige Steingart war einst Leiter des Hauptstadtbüros des Spiegel und USA-Korrespondent, danach Chefredakteur des Handelsblattes und zum Schluss auch Herausgeber, bis Verleger Dieter von Holzbrink ihn rauswarf. Er und Steingart hätten, Zitat, Differenzen in wesentlichen gesellschaftsrechtlichen Fragen, ließ der Verleger damals wissen. Der Spiegel wiederum schrieb, Steingart habe viel zu ehrgeizige und vor allem zu teure Digitalpläne im Verlag umsetzen wollen, Pläne, die Holzbrink nicht habe mittragen wollen. Danach zunächst auf sich allein gestellt, drehte Steingart aber von Anfang an wieder an einem großen Rad. 20 Mitarbeiter für einen täglichen kostenlosen Newsletter und einem eigenen Podcast, die meisten davon fest angestellt, das hört sich nach einem kompletten Verlustgeschäft an.
Naja, je nachdem, wie man es betrachtet, ob Sie ökonomisch fragen oder ob Sie publizistisch fragen. Der publizistische Ertrag sind dankbare Hörerinnen und Hörer, Leser und Leserinnen. Das Zweite ist, ich betrachte es erstmal als eine Investition meinerseits in das, wie ich immer Qualitätsjournalismus verstanden habe und ihn gerne immer auch machen wollte. Und das machen wir jetzt mit diesen zwei kleinen Produkten. Dabei wird es aber nicht bleiben.
Denn Axel Springer investiert, wie gestern bekannt wurde, in Steingarts Digitalprodukte und erwirbt 36% an Steingarts Media Pioneer Publishing GmbH. Und mit Michael Bröcker, bislang Chefredakteur der Rheinischen Post, wurde ein bekannter Journalist für die neue Chefredaktion gewonnen. Das ist eine Ansage. Mit einem Newsletter und einem Podcast wird sich Steingart nicht zufrieden geben, will seinem alten Arbeitgeber Dieter von Holzbrink möglicherweise auch zeigen, wie das Geschäft mit den Medien zukünftig laufen könnte. Eine Werbefinanzierung lehnt Steingart allerdings kategorisch ab.
Ich werde, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, ein seriöses Gespräch mit meiner Leserschaft darüber zu führen haben, dass Journalismus mit Haltung auch eine Haltung auf der anderen Seite erfordert und auch Geld kostet.
Ob Steingart mit der Rückendeckung von Axel Springer diesen Sprung schaffen wird, vom kostenlosen hin zu einem kostenpflichtigen Angebot? Der Journalist und Medienunternehmer ist optimistisch, so wie er auch in seinem täglichen Podcast die Hörer immer mit positiven Worten verabschiedet.
Es gibt gar keinen Grund dafür, dass wir den ganzen Tag ängstlich und verzagt sind. Die Entwicklung ist eine so eindeutig positive, dass es eben nicht sein kann, dass die Zeitungen zu häufig Teil einer Apokalypse-Industrie sind. Der Alltag spricht dagegen.
Gabor Steingart expandiert und Brigitte Beetz berichtete.
Medias Res. Drei Fragen an...
Mein Name ist Oliver Schröm und ich bin Chefredakteur von dem gemeinnützigen Recherchezentrum Korrektiv.
Was läuft gut in den Medien?
Das Niveau des investigativen Journalismus war noch nie so hoch wie heute. Also diese Sprüche, früher war alles besser, die stimmen einfach nicht. Es ist wirklich beeindruckend, was da momentan geleistet wird, wie gut die Kollegen ausgebildet sind. Und man sieht es ja auch daran, wie viele Geschichten, wie viele große internationale Themen durch große Kooperationen immer wieder ins Tageslicht kommen, fast im Monatsrhythmus.
Was läuft schlecht in den Medien?
Schlecht ist die wirtschaftliche Situation im Journalismus. Die große Frage ist, wie finanziert man das alles? Das Geschäftsmodell, das herkömmliche, funktioniert nicht mehr so. Vielleicht hat es noch nie so richtig funktioniert. Und dann haben sie das öffentlich-rechtliche System, zum Glück. Und dann jetzt gibt es den dritten Weg, den begeht Korrektiv. Einfach gemeinnütziger Journalismus, also stiftungsfinanziert oder gefördert durch Fördermitglieder. Da versuchen wir jetzt einfach neben dem klassischen Geschäftsmodell und dem Prinzip des Öffentlich-Rechtlichen da einen dritten Weg zu beschreiten.
Und bei Ihnen?
Wir haben gerade eine große Geschichte heute veröffentlicht. Da geht es um Umsatzsteuerbetrug durch sogenannte Umsatzsteuerkarusselle. Das ist bisher die größte internationale Kooperation, die Korrektiv angeschoben hat. Das sind 35 Medien aus 30 europäischen Staaten beteiligt. Weit über 60 Journalisten, die wir zusammengebracht haben, die wir immer updaten müssen über die Recherche. Das war ein mehrmonatiges Projekt und das beschäftigt uns gerade noch enorm, weil wir sind heute damit online gegangen. Jetzt gibt es die Rückläufer und jetzt geht es darum, die Folgegeschichten zu machen.
Der Korrektiv-Chefredakteur Oliver Schröm und er spricht auch heute noch auf der Digitalkonferenz Republika, die gerade in Berlin stattfindet. Gestern und vorgestern hat Medias Res live von dort gesendet und über das Fernsehen der Zukunft und Desinformation im Wahlkampf geredet. Die Sendungen können Sie nochmal nachhören und lesen unter deutschlandfunk.de/mediasres. Aber auch sonst hat die Konferenz viele große Themen berührt. Stefan Fries mit einem Überblick.
Mehr als 500 Veranstaltungen, mehr als 1000 Redner und Diskussionsteilnehmer. Die Republika und die angeschlossene Medienkonferenz Media Convention Berlin haben wieder tausende Teilnehmer nach Berlin gezogen. Oft wird den Machern vorgeworfen, kritische Gegenstimmen zu ihrer tendenziell politisch eher linken Haltung nicht einzuladen. Dieses Mal aber kam einer der Hauptgegner der Republika-Gemeinde, der CDU-Europapolitiker Axel Voss, der die umstrittene EU-Urheberrechtsreform federführend ausgearbeitet hat. In einem kontroversen Gespräch stellte er sich Netzpolitik-Aktivist Markus Beckedahl.
Was da ja zum Ausdruck kommt, ist, dass eine private Homepage nicht dem Artikel 13 unterfällt.
Aber trotzdem unter dem Urheberrecht steht. Und wenn ich da etwas publiziere, was die Rechte anderer verletzt,
Geht doch um Artikel 13.
Nee, bei mir geht die Diskussion darum, dass das Urheberrecht zu kompliziert ist.
Aber dann
ist
müssen und wir natürlich ganz von vorne beginnen und schlichtweg einfach mal feststellen, das Urheberrecht, mal völlig unabhängig von dieser Reform, das Urheberrecht als solches...
Beckedahl lehnt vor allem Upload-Filter ab, die mit der Urheberrechtsreform unvermeidlich seien. Dass die oft falsch liegen, mussten ausgerechnet die Republika-Macher erleben. Ihr eigener Livestream bei YouTube wurde unterbrochen, weil während eines Vortrags ein Ausschnitt aus einer Arte-Sendung gezeigt wurde. Die Filter erkannten nicht das legale Zitat, sondern fälschlicherweise eine Urheberrechtsverletzung. Auf der Republika haben Wissenschaftler, Journalisten, Aktivisten und Unternehmer Ideen vorgestellt und Theorien entwickelt. So etwa der Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen, der gegen das anredete, was er den Netzpessimismus nennt.
Ich glaube, dass unser Diskurs und unsere Debatten zu dystopisch sind im Moment. Es gibt eine große Gewissheit, das Ende der Demokratie ist gleichsam beschlossene Sache. Das ist eine sehr düstere Geschichtsphilosophie. Wir beobachten angeblich das Verlöschen von Kommunikation und Rationalität und Respekt und eine totale Manipulation im digitalen Zeitalter. Ich halte es in dieser Form für eine Übertreibung. Und im Letzten aber, und das ist mein entscheidendes Argument, für kontraproduktiv. Denn wer so denkt, beschreibt das Geschäft der Entmutiger.
Pörksen fordert unter anderem, dass Journalisten ihre Arbeit transparent machen und mit dem Publikum in einen Dialog treten sollen, um einen Beitrag zur Medienkompetenz zu leisten. Wie schon in den vergangenen Jahren wurde auf der Republika auch wieder über die Regulierung von Plattformen diskutiert. Wie dämmt man die Marktmacht großer Akteure so ein, dass kleine Unternehmen noch eine Chance haben? Plattformen wie etwa Amazon oder Facebook zu zerschlagen, hält EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager nicht für den richtigen Weg. Die Unternehmen würden vor Gericht ziehen. Dann verbringen sie Jahre vor Gericht, bevor sie einen Effekt erzielen. Also kümmern wir uns um den Zugang zu Daten. Wenn Unternehmen Wettbewerbern Zugang zu Daten geben müssen, erreichen sie denselben Wettbewerbsdruck. Diese haben dann eine faire Chance.
To have the same competitive pressure at what has been going on this marketplace, you may have a fair chance of making it.
Es sind Diskussionen, die nach der Republika weitergeführt werden, auch bei der nächsten Konferenz 2020.
Stefan Fries mit Eindrücken von der Digitalkonferenz Republika, die heute in Berlin endet. Und sicherlich wurde und wird da am Rande auch mal zwischen Keynote und Workshop über ein Interview gesprochen, das vergangene Woche in den sozialen und klassischen Medien rauf und runter kommentiert worden ist. Besagtes Interview stand in der Zeit und hatte den knackigen Titel »Was heißt Sozialismus für Sie, Kevin Kühnert?« Irgendwann hatte scheinbar jeder eine Meinung dazu, aber auf welcher Grundlage, fragt unsere Kolumnistin.
Medias Res. Marina Weißband.
Kevin Kühnert hat gefordert, BMW zu kollektivieren. Und demokratischen Sozialismus. Sowas meldete meine Timeline auf Twitter vor einigen Tagen. Was er ursprünglich gesagt hat, weiß ich nicht. Das dazugehörige Zeitinterview habe ich selbst nicht gelesen. Aber es wurde sehr stark kritisiert und verteidigt. Von Leuten, die es wahrscheinlich größtenteils auch nicht gelesen haben. Der Grund, um dieses besagte Interview zu lesen, bräuchte man ein Digitalabo der Zeit. Die Aufregung drehte sich also zunächst nur um Überschriften, Teaser und Zitate. Überschriften und Teaser sind ja sowieso gefährlich. Sie sind selten von den Autoren der Artikel selbst verfasst, die sich wenigstens mit der Materie beschäftigt haben. Sie sollen vor allem Aufmerksamkeit erregen, locken, steile Thesen formulieren, die im Artikel meist wieder abgeschwächt werden. Auf Social Media verbreitet sind sie oft das Einzige, was wahrgenommen wird. Die Diskussion wird dadurch polarisierter, unsachlicher. Paywalls, also Bezahlschranken, die vor dem Lesen eines Artikels stehen, verschärfen dieses Problem nun drastisch. Sie nehmen dem Text an sich noch mehr Macht und übertragen diese Macht dann auf Überschrift und Teaser. Diese bestimmen, was die Debatte ist. Sie verschieben die Grenze des Sagbaren, sie reduzieren die Sachlichkeit des Diskurses. Es ist nicht der erste Artikel, der in meiner Timeline heftig diskutiert wurde, wobei die meisten Diskutierenden nicht dafür bezahlt haben. Die wesentlichen Inhalte werden sehr schnell hinausgetragen. Doch um an der Diskussion teilzuhaben, fehlen mir wichtige Aspekte. Welche Fragen haben eine Person dazu provoziert, das zu sagen, was sie gesagt hat? Hat sie ein Thema von sich aus zentral gesetzt oder war es ein Vorschlag aus der Redaktion? Welche Formulierungen wurden genutzt? Wenn der Autor eines Artikels angegriffen wird, verteidigt er sich gern mit »Habt ihr den Artikel überhaupt gelesen?« Diese Frage ist müßig, wenn ich, um den Artikel zu lesen, ein ganzes Abo bei einer Zeitung abschließen muss. Ich möchte mich aber online nicht an eine einzige Plattform binden. Ich möchte einzelne Artikel aus verschiedenen Zeitungen lesen. Alles andere entspricht nicht mehr meinen Lesegewohnheiten. Mir bleibt also, meine Meinung nicht zu äußern und den klügsten aller Sätze zu sagen. ich weiß nicht genug über das Thema, um mir dazu eine Meinung zu bilden. Sind solche Paywalls wenigstens die Zukunft der Finanzierung des Journalismus? Ich denke langfristig nicht. Sowohl Online-Unternehmen als auch Amateure reißen sich heute um die Gelegenheit, Informationsvorauswahl und damit Deutungshoheit zu präsentieren. Für Information oder auch das Kuratieren von Information lässt sich auf Dauer also nur schwer Geld verlangen. Zumal man immer noch kaum einfach bezahlen kann und sich meistens auch noch pro Plattform registrieren muss, ehe man einen Artikel lesen kann. Der reine Journalismus an sich war noch nie gut finanzierbar und wurde immer querfinanziert durch Anzeigen, Wetter, Börsenberichte und andere Nebenprodukte. Ein nachhaltiges Finanzierungsmodell zu entwickeln, ist vielleicht die große Aufgabe unserer Zeit. Vielleicht, wenn man für einzelne Artikel mit einem einzigen Klick sehr kleine Geldbeträge überweisen könnte. Doch das bürdet allen, die Überschriften und Teaser schreiben, sehr viel Verantwortung auf. Es wird dem Diskurs nicht gut tun. Ich kann an dieser Stelle keine fertige Lösung präsentieren. Ich kann aber darauf hinweisen, wie sehr Paywalls dazu beitragen, dass Menschen auf sozialen Medien sich wie Blinde über Farbe streiten. Ich kann an Redaktionen appellieren, für die Nutzer praktischere Bezahlmodelle zu entwickeln und bei Teasern und Überschriften beim Spagat zwischen Gewinnorientierung und Verantwortungsbewusstsein noch vorsichtiger zu sein. Und ich kann an Leser appellieren, sich zu trauen, zu Informationsschnipseln einfach mal keine Meinung zu haben. Kommentiert keine Artikel, die ihr nicht gelesen habt. Verbreitet keine Artikel, die ihr nicht gelesen habt. Misstraut Überschriften.
Eine Kolumne von Marina Weißband. Und von einem Medienrummel zum nächsten. Prinz Harry und seine Frau Meghan haben ihren neugeborenen Sohn heute erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Und dennoch ist Baby Sussex, wie es genannt wird, nicht der einzige Royal, der es morgen in die Zeitung schaffen wird.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Jan Emendörfer. Ich bin Chefredakteur der Leipziger Volkszeitung. Und unser Blatt steht in der morgigen Ausgabe ganz im Zeichen von Prinz Charles und Camilla. Die sind seit 2 Stunden bei uns in Leipzig zu Gast. Und es wird morgen natürlich in der Zeitung ein großer Aufschlag für uns. Wahrscheinlich so mit einer Schlagzeile nach dem Motto: Charles und Camilla verbreiten royalen Glanz in Leipzig. Online läuft das schon rauf und runter. Sie sind hier begeistert aufgenommen worden. Es sind viele 100 Menschen auf dem Marktplatz, schütteln Hände. Das haben wir alles morgen in einem großen, runden Paket in der Zeitung und denken, dass das unsere Leser gutieren werden.
Das war Medias Res für heute. Hier folgt nach den Nachrichten gleich der Büchermarkt mit Tanja Lieske. Dort geht es unter anderem um den Roman Mephisto von Klaus Mann, der in den 70er Jahren vom Bundesgerichtshof verboten wurde, aber dennoch immer wieder Beachtung findet. Am Mikrofon verabschiedet sich Isabel Klein. Auf Wiederhören.